Wir wollen heute weitermachen mit dem Thema Leben im Spannungsfeld der alten und neuen Welt. Und das Thema, was uns heute beschäftigen wird, im Spannungsfeld von innerem Gold und Asche. Wir haben ja so im großen Kontext gesagt, wir werden gläubig und oft ist so, dass wir den christlichen Glauben als etwas ansehen. Jetzt wird alles gut, jetzt wird alles super, jetzt ist alles okay. Jetzt hast du den rettenden Hafen erreicht und jetzt ist nur noch rosa Glockenhimmel geläut. Und dann merken wir, dass der christliche Glaube nicht unbedingt so dieses rosa Glockengeläutefeld ist, sondern dass da auch ganz schön viel passiert. Letztens haben wir über Leid gesprochen, dass uns der christliche Glaube nicht automatisch aus dem Leid rausnimmt. Und heute wollen wir darüber sprechen, dass Christsein nicht unbedingt bedeutet, alles mit mir und in mir ist easy. Wir wollen das Spannungsfeld der christlichen Moral betrachten. Und da gibt es ja immer so diesen geflügelten Satz, ein Christ tut dies nicht und tut das nicht. Und ein Christ tut das und selles. Und das ist diese enorme Problematik, die eigentlich schon von den Anfängen der Christenheit reingekommen ist ins Christentum, nämlich den Glauben zu reduzieren auf eine äußerliche Moral, auf äußerliche Tätigkeiten. Es ist interessant, dass schon damals Paulus ging es vielmehr um die Gnade, um die Weite, um die Personalität Gottes, um das Wesen Gottes. Und dann gab es die jakobinische Fraktion, wo es wieder nur ums Gesetz ging. Ein Christ tut das und das und das nicht. Und das ist ein Problem nahezu in allen Religionen der Welt, dass der Glaube reduziert wird auf das richtige Tun. Nochmal die Frage an uns, ist das christliche Leben eine einzige steile Siegeslinie? Wenn man die richtigen Codes bei Gott einpinnt, also die richtigen Gebete spricht, die richtigen Bekenntnisse ausspricht, bestimmte Regeln befolgt, also alles richtig macht, sind wir dann immer schön auf dem steilen Weg nach oben? Oder ist es ein Stolpern in die Herrlichkeit? Ein Stolpern, das uns zeigt, manchmal sehr schmerzhaft zeigt, dass ein Größerer als wir uns vollendet. Trotz und gerade wegen unserer Unvollkommenheit und den Wechselfällen des Lebens, die wir als Christ immer noch durchleben. Und das ist das, was ich im Laufe der Jahre immer mehr auch für mich selbst erkennen musste. Mein Christenleben ist ein Laufen, ein Stolpern, ein Hinfallen und dann kommt das Aufstehen. Vergebung abholen, Staub abklopfen, Krone gerade rücken, weitergehen. Und das 7x70 Mal pro Tag, pro Fall. Wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? War die Frage von Petrus. Und das hat schon fast so ein bisschen genervt geklungen. Reicht 7 Mal? Das ist doch schon extrem viel. Und Jesus in seiner entspannten, lockeren Art sagt, nicht 7 Mal, sondern 7x70 Mal, 490 Mal sollst du vergeben. Also ich weiß nicht, ob ich jemand mal am Tag 490 Mal vergeben habe. Auf der Autobahn habe ich bei euch heute wieder rausgefordert, aufs einfingerige Winken zu verzichten. Aber es klappt immer besser. Aber das ist, guck mal, wenn Gott von dir verlangt, dass du 490 Mal vergibst, wie viel mal mehr wird Gott dieses Maß bei dir selber anwenden? Das ist das, was mich so beruhigt. Wo ich denke, ich kann ihn nicht nerven, ich kann 490 Mal am Tag kommen. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist, warum ein so hohes Maß? Warum? Die Antwort ist so verblüffend einfach, weil wir es einfach brauchen. Weil wir zu blöd sind, es in einer kürzeren Zeit zu lernen. Wir machen Fehler und machen Fehler und machen Fehler. Und wir könnten hier schon aufhören und sagen, das ist die Lösung. Gott sagt, steh auf, komm zu mir, hol Vergebung ab, klopf den Staub ab, der Selbstverdammnis und dann richt deine Krone gerade, erinnere dich, wer du bist, weiter geht's. Und wenn du wieder hinfällst, dann geht's gerade wieder von vorne los. Und so wurde aber leider das, was die Bibel als Heiligung heißt ja nichts weiter als für Gott, für einen bestimmten Gebrauch auf die Seite gesetzt zu sein, ganz schnell zu einem Würdigkeitswettlauf wurde, in dem es nur um äußere Disziplin, Selbstbeherrschung und moralisches Durchhaltevermögen geht. Und ich glaube, ja, natürlich gehört zum Glauben auch das Lernen von Impulskontrolle, also auch mal Nein zu sagen zu schlechten Handlungen. Aber wenn ich Impulskontrolle lerne ohne innere Motivation aus Liebe, dann werde ich schneller in Werk und Selbstgerechtigkeit sein, als ich auf 13 kann und werde zu dem älteren Bruder aus Lukas 15 von den beiden verlorenen Söhnen, der verbiestert und verbissen äußerlich gehorcht hat, aber der ein steinernes, kaltes Herz hatte und sich nicht freuen konnte an seinem jüngeren Bruder, der heimgekommen ist und der nie verstanden hat, was Gnade und Vergebung ist. Es ist korrekt, der christliche Glaube kennt wie viele andere Religionen die Hinwendung zu einer neuen Moral als einen respektvollen Lebensstil gegenüber dem Nächsten und Gott. Aber nochmal, genau hier liegt die große Versuchung aller Religiosität, nämlich aus dem Weg zu einem erneuerten Lebensstil einen Würdigkeitswettlauf rein äußerlichen Verhaltens zu machen. Da kommt dieses Motto, dieses Reden, ein Christ tut dies und dies nicht. Und wir reduzieren den Glauben auf Äußerlichkeiten. Und das ist exakt das, was Jesus der Hamas den Frommen seiner Zeit vorgeworfen hat. Weh ihr Schriftgelehrten. Und wisst ihr, wer die Schriftgelehrten von heute sind? Das sind mir die Bibeltreuen. Ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und selber rührt ihr die Bürden nicht mal mit einem Finger an. Es ist oft so easy, die Sünden anderer zu brandmarken, wo ich selber kein Problem habe. Ehebruch, Ausgift und Unmoral, aber zum Beispiel Geiz, Unvergebenheit, Tratschsucht, Klatschsucht, Hartherzigkeit, darüber reden wir sehr wenig. Und das sind meistens die Kernsünden, die uns alle betreffen. Und das ist das, was Jesus sagt, diese unerträglichen Bürden, wir rühren sie selber nicht mit dem Finger an. Matthäus 12,7, wenn ihr wüsstet, was das heißt, ich, Gott, will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Gott will Barmherzigkeit von uns im Umgang miteinander und nicht das Opfer eines verbissenen äußerlichen Gehorsams. Heute Morgen auf der Autobahn hupt es hinter mir für verrückt, ein VW-Bus. Ich dachte, ist der schnell? Ich bin doch auch schnell, war auf der Überholspur. Und der wollte vorbei, da habe ich ihn vorbeigelassen. Dann ist er bewusst an mir vorbei, wieder auf die ganz äußere Spur. Und dann ist er eine Weile gefahren, dann wieder rüber geblinkt und wieder rüber ganz nach außen. Da habe ich gemerkt, was der wollte. Dem hat es gestunken, dass ich auf der Mittelspur gefahren bin und nicht immer schön auf die andere Spur geschwenkt bin. Das war so ein 200-prozentiger. Da habe ich gedacht, das passt so super zu meinem Thema heute Morgen. Wehe euch Schriftgelehrte, Matthäus 23, 27. Ihr Heuchler, Maskenträger, die ihr getünchten Gräbern gleicht, auswendig schön, inwendig voller Totengebein. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, innen aber voller Maskenträgerei und Gesetzeswidrigkeit. Das ist das, dieses nach außen hui und innen pfui. Wir müssen uns viel mehr darauf mal fokussieren, konzentrieren, was geht es denn Gott wirklich? Ich will Barmherzigkeit, Güte, Erbarmen, Langmütigkeit, Freundlichkeit. Das ist die Gefahr religiösen Lebens aus eigener Kraft und Moral. Gut gemeint versuchen wir Gott zu gefallen, dem Nächsten ein Vorbild zu sein und wir landen schneller in Gesetzlichkeit, Selbstgerechtigkeit und Heuchelei, als wir glauben. Und dann ist so ein Totschlagargument diese vielbeschworene Angst. Ja Bruder, du machst es leicht mit deiner Gnade. Da werden Leute lau und lasch. Man muss auch mal Kante zeigen. Ja und? Ich habe jetzt gerade neulich war ich in einer Gruppe, da hieß es dann auch wieder, Wir müssen uns wieder neu hingeben. Wir müssen neu wieder brennen für den Herrn. Und ich konnte es schon immer hören, habe ich gedacht, ja, wie lang? 3 Wochen und dann muss man wieder die Leute einpeitschen. Worum geht es denn Gott wirklich? Es geht ihm darum, dass sich unser Herz verändert in einem Prozess. Dass das, was wir tun, aus einer persönlichen Beziehung zu ihm geschieht. Aus Liebe. Und Liebe braucht Zeit. Liebe fordert nicht, Liebe gewinnt. Und wie gesagt, wir wollen heute Morgen in dieser Session das Spannungsfeld betrachten. Wie geht Heiligung, also ein moralisch positives Leben, denn praktisch? Wie geht es praktisch? Wie geht Moral praktisch, christliche Moral? Wie überwindet die Liebe und nicht der fromme Krampf? Und wie sieht denn der Vater dich wirklich? Was denkst du, wie der Vater dich sieht? Und wie solltest du dich sehen? Wenn ich mein Leben betrachte, dann sehe ich Dinge, die Gott von mir genommen hat. Aber ich sehe noch eine Menge Dinge, wo ich immer noch kämpfe damit. Und ich habe eins gemacht, ich habe aufgegeben, selber zu kämpfen, weil es zu nichts führt. Aber ich sage, Papa, das musst du machen. Das musst du machen. Ich möchte gehorchen aus Liebe. Ich möchte Freude dabei haben und ich möchte nicht verbiestert und verbissen gehorchen. Und so ein sauertöpfischer Christ werden, dem uns Christsein schon auf 10 Meter ansieht, aber negativ. Ne? Wir wollen heute Morgen nochmal, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal geteacht habe, die 3 Wesenheiten unserer Natur angucken. Das ist einmal unser Schatten-Ich, das ist die Überbetonung des Negativen. Das ist der Teil von uns, den wir gar nicht gerne wahrhaben möchten. Das ist der Teil, von dem Jesus zu Petrus sagt, Petrus, heute Nacht, ehe der Hahn 3-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Was? Ich? Ich doch nicht, niemals. Vielleicht die anderen 11 Loser, aber ich nicht. Ich werde mit dir in den Tod, Und was Petrus macht, ist, er zieht seine Maske auf hier. Der bin ich, der möchte ich gerne sein. Ich möchte der sein, der mit in den Tod geht. Ich möchte der sein, der mit dir leidet, der zu dir steht, der alles richtig macht. Und was Gott uns zeigt, er sagt, das ist dein Schatten, das ist das, was in dir ist, an Negativen. Und das wollen wir nicht wahrhaben, das unterdrücken wir. Und vieles an unserer christlichen Frömmigkeit in der Gemeinde ist darauf ausgelegt, dieses Maskenspiel zu lernen, die Maske aufzuziehen. Aber was in der Mitte ist, was Gott wirklich sehen möchte, das ist der wahre Mensch, das ist das sogenannte nackte Ich, die Person, die ich wirklich bin, mit meinen Schwächen, aber auch mit meinem Gold. Du bist Gold und Asche. In dir ist beides. Herrlichkeit, Schönheit und in dir sind Schatten. Und weißt du, was das Großartige ist? Gott liebt dich mit beidem. Er sieht genau, wer du bist. Und er hat dich in beiden Dingen lieb. Und das ist das, was wir lernen müssen. In dieses reale Ich hineinzukommen, in der Mensch, der ich wirklich bin, sodass du auch sagen kannst, ich bin, der ich bin. Wisst ihr, dieser wahre Mensch ist wunderbar abgebildet in Adam und Eva, in dem Urbild des Menschen. Da heißt es im 1. Mose 2,25, sie waren beide nackt, keine Masken, der Menschen seine Frau und sie schämten sich nicht. Das ist das, was Gott sich eigentlich wünscht, auch von uns, dass wir nackt vor ihm hinstehen, so wie wir sind, mit meiner Asche und mit meinem Gold und mich nicht schäme, sondern sag, Herr, ich bin, der ich bin. Ich habe es schon, glaube ich, auch hier ein paar Mal gesagt, mein Gebet morgens ist oft immer, sage Gott, hier lege ich dir mein Gold hin und meine Asche. Und jetzt mach heute was draus. Mach was mit mir. Ich weiß, dass ich schwach bin, aber ich weiß auch, dass ich stark bin. Ich rammel nicht den frommen Fieberthermometer morgens in den Hintern, gucke nach meiner Betriebstemperatur, ob ich alles gut machen kann dann, oder ob ich würdig bin. So wie ich bin, gehe ich raus und sage, Herr, gebrauch mich. Und das ist authentisch. Was für mich immer die schönsten Zeugnisse ist, wenn Nicht-Christen, mit denen ich mal so ins Gespräch komme, sagen, Herr Dahlke, Sie sind so authentisch. Die sehen auch meine Schwachstellen. Und das ist das, was die Menschen draußen bei uns Christen gerne auch mal sehen möchten, dass wir Mensch werden. Gott wurde Mensch und manchen Christen täte es gut, dass er auch wieder Mensch wird. Sie waren nackt, ein tiefes Bild für ein Dasein ohne Masken, ohne schamhafte Verdrängung. Sie existierten vor Gott wie die kleinen Kinder, die sich ihrer Nacktheit, Begrenztheit und Bedürfnisse nicht schämen. Wir alle haben doch Kinder. Guckt euch das mal an. Die schämen sich nicht. Wenn die essen, da spritzt und matscht es überall rum. Wenn sie was wollen und nicht kriegen, dann zeigen sie auch, wie sie fühlen. Das ist das nackte, wahre Ich. Und Gott möchte, dass wir so sind. Lieben wir unsere Kinder nicht so? Natürlich lassen wir sie nicht so. Wir versuchen ihnen auch, Benehmen beizubringen. Aber wir kämen nie auf die Idee zu sagen, wie kannst du es wagen, so rumzulaufen? Gott liebt dich aktuell in deinem Sein. Mit deinen Potenzialen und mit deinen Negativen. Er weiß, wie er mit dir klarkommt. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es fortführen und vollenden. Gott hat angefangen, nicht du hast angefangen. Er arbeitet im Moment aktuell an dir und er vollendet. Das ist die Frage, glauben wir das? Gott liebte Adam und Eva vor dem Fall genauso wie nach ihrem Fall. Da war kein Bruch. Gott war nicht enttäuscht über Adam und Eva. Oh, jetzt haben sie es doch gemacht. Ach Mensch, ich habe so gehofft, dass sie es nicht macht. Gott wusste, dass es passieren würde. Von ferne ist mir der Herr erschienen, sagt der Prophet Jeremia. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Gott hat dich geliebt, ehe du existiert hast. Was sagt uns denn der Schöpfungsbericht? Lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unsern gleich. Und so schuf Gott den Menschen, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Glaubt ihr allen Ernstes, Gott schafft was? Und sagt, jetzt streng dich aber an und bleib dabei. Oh, hoffentlich schaffst du es. Ne? Dann wusste genau, was passieren wird. Er wusste, dass wir unseren freien Willen auch erstmal erproben würden, dass wir in eine kosmische Pubertät eintreten, wo wir es selber versuchen möchten. Das wusste Gott. Darum heißt es auch in Petrus 1,19, wir wurden erkauft mit dem teuren Blut Christi, eines unschuldigen, unbefleckten Lammes, der zuvor ersehen ist, ehe der Welt grundgelegt war. Ehe die Welt geschaffen wurde, war Christus schon das Lamm, das geopfert wurde, steht auch in Offenbarung 13. Adam und Eva hatten Gott in keinem Moment überrascht. Gott war bestens vorbereitet. Du kannst Gott nicht überraschen, er ist bestens vorbereitet. Das Problem der Trennung von Gott lag immer auf unserer Seite und nie auf Gottes Seite. Er hat sich nie von uns getrennt. Wir haben das so empfunden. Ziehen uns auch oft selber aus falscher Scham zurück in Religion und Selbsterlösung. Was haben Adam und Eva getan, nachdem sie von der Frucht gemampft hatten? Da wurden ihre Augen aufgetan, sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie haben begriffen, irgendwas stimmt nicht mit uns. Und was machen sie jetzt? Sie werden aktiv. Was machen wir oft, wenn wir Schuld feststellen in unserem Leben? Wir werden aktiv. Sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürzen. Dann hörten sie die Stimme des Herrn im Garten, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes hinter den Bäumen. Das Zweite, sie werden noch aktiver. Sie gehen auf Distanz, sie verstecken sich. Da rief der Gott den Mensch, rief Gott der Herr den Menschen, sprach: Wo bist du? Ich glaube, dass das keine geografische Frage war. Wir haben heute GPS auf unseren Handys, ne? Können Handys orten und so weiter. Gott wusste genau, wo die stecken. Er muss nicht fragen, wo bist du? Es war eher eine seelische Frage, eine geistliche Frage. Wo bist du mit deiner Birne? Wo bist du mit deinen Gedanken? Wo bist du in deiner Wahrnehmung von mir und dir, Adam? Das ist das, was Gott dich oft fragt. Wo steckst du, wenn du dich vor ihm versteckst? In falscher Scham, in Selbstablehnung, in einer falschen Furcht, im Maskentragen. Der Mensch trennte sich in diesem Moment geografisch von Gott. Er baut sich ein Schürzchen und denkt, okay, jetzt muss ich aktiv werden. Gott, schau mal, das ist doch ganz okay, jetzt können wir doch wieder miteinander, oder? Und dann als zweite Sicherheitszone, wir gehen mal noch ein bisschen auf Distanz, Gott, wir verstecken uns mal ein bisschen vor dir. Lassen wir mal Gras über die Sache wachsen, vielleicht ist es dann besser. Und machen wir nicht heute oft dasselbe? Also ich habe es oft genug gemacht, habe mich vor Gott versteckt, bin auf Distanz gegangen, habe Feigenblätter mir vorgehängt. Jetzt werde ich mal eine Woche wieder viel Bibel lesen, viel beten, in jede Veranstaltung der Gemeinde gehen. Und wo ist noch ein Projekt, wo ich reinspenden kann? Und dann so nach 2 Wochen gut tun, jetzt kann ich wieder um was bitten. Also so habe ich oft gelebt. Das haben wir auch beim verlorenen Sohn. Diese Selbstbedienungsreue. Er legt fest, wie er sich beim Vater wieder einschmeichelt. Ich will aufmachen zu meinem Vater, gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das ist ja ganz okay, aber jetzt geht's los. Er legt fest, ich bin nicht mehr wert. Ich glaube, dass jeder Vater sagt, wer hat dir das erzählt? Ja, ich denke, das ist so. Ich denke, das gefällt dir, wenn ich das sage. Das ist meine Entscheidung. Wie oft entwerten wir uns selbst vor Gott, wenn wir uns so richtig daneben gelangt haben? Ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Mach mich zu einem Tagelöhner. Lass mich arbeiten für deine Liebe und dein Erbarmen, deine Gnade und deine Segnungen. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er noch ferne war, sah ihn sein Vater. Der Vater hat die ganze Zeit geguckt. Wann kommt der Kerl endlich heim? Und dann sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und er rannte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Er ließ dieses Selbstentwertungsgelaber gar nicht zu. Er umarmt ihn. Er kriegt den Mantel umgehängt der Ehre. Er kriegt den Ring an den Finger wieder in Erbe. Er kriegt Schuhe an die Füße, das Zeichen des freien Mannes. Du bist kein Tagelöhner, du bist mein Sohn. Du kannst in meinem Namen wieder Geschäfte machen. Heute ist dieses adamische Muster des auf Distanz gehen, des Maskentragens, diese fromme Maske aufziehen, einen Ausgleich zu leisten. Das ist übermächtig in uns drin. Das überschattet diese Fähigkeit zu sagen, ich bin Gold, ich bin Asche, so ich bin, komme ich zu dir. Richard Rohr hat so treffend gesagt, unser Ego weiß nicht mit Gnade umzugehen. Wie soll es etwas empfangen, das umsonst ist und ohne jeden rationalen Zweck frei geschenkt wird? Unserem Ego ist eine Weltsicht der Mangelverwaltung lieber und eine Welt, in der alles seinen Preis hat und der Tüchtige belohnt wird. Das Ego braucht das Gefühl, etwas verdient zu haben und kann nur annehmen, was es versteht. Und in der frohen Botschaft geht es genau darum, dieses falsche Denken zu überwinden. Gott hat das Problem der Schuld von seiner Seite schon längst gelöst. Was uns noch zu tun bleibt, ist, uns hineinzubewegen und uns auf Gottes Gnade einzulassen. Gott hat dich in seiner Liebe, Güte und Demut schon längst angenommen. Ich bin zutiefst überzeugt, das habe ich ja auch schon gesagt hier, wenn Adam und Eva, nachdem sie von der Frucht gegessen hätten und gemerkt hätten, da ist was falsch, sich rumgedreht hätten und zu Gott gelaufen wäre und gesagt, hey Papa, wir haben Scheiße gebaut. Ich glaube, dass 6000 Jahre biblische Menschheitsgeschichte mit einem Schlag abgekürzt worden wären. Und Gott sagt, hurra, ihr habt es kapiert. Das habe ich mir gewünscht, dass ihr zu mir kommt, eure Sünde bekennt, ich euch vergeben kann und wir miteinander lernen, es richtig zu machen. Aber Gott wusste, dass der Mensch erstmal diesen Umweg gehen muss, des Selbermachens, der Selbsterlösung, des Versuchs der Selbsterlösung. Und da sind wir wieder bei diesen drei Wesenheiten. Wir bauen uns verkrampft Masken und versuchen die vor unser ach so böses Schatten-Ich zu halten. Aber Gott sagt in der Mitte, komm so wie du bist zu mir, mit deinem Gold und mit deiner Asche. Adam und Eva hatten immer noch Gold und Asche in sich. Und da war immer noch genügend, was Gott liebte. Schauen wir uns mal einen anderen Vers an. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und hier geht es nicht darum, eine fromme Lichtgestalt zu sein. Im Licht zu leben heißt, ich trete aus dem Schatten meiner Selbstverdammnis und Selbstablehnung raus in das Licht Gottes, wo alles klar ist und sichtbar wird. Und das Blut seines Sohnes macht uns rein von jeder Verfehlung. Wenn du kommst, sagt Gott, hey, dann, was auch passiert ist, du wirst gereinigt. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst. Und das ist das, wenn wir versuchen, selbst aktiv zu werden, uns selbst zu verbessern, uns selbst herzurichten, uns selbst zu schminken und Puder und Quaste aufzutragen. Ja, bin ich jetzt gut, okay, Gott. Ne? Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, unsere Verfehlungen bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Verfehlungen. Und reinigt, heiligt uns von allem Unrecht. Er sorgt dafür, dass du zum Überwinder wirst. Und das braucht Zeit und das braucht Geduld. Und es braucht diesen Mut, 70 Mal vielleicht in diesem Prozess zu ihm zu kommen. Ich habe euch das schon mal erzählt, gerade als ich Vollzeitpastor wurde, war ich in ganz tiefer Spielsucht gefangen, Computerspielsucht. Und es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich da rauskam. Aber nicht, ich habe mich so angestrengt, sondern wo Gott mich frei gemacht hat. Er hat mich befreit. So frei gemacht, dass ich wirklich frei war. Ich habe bis heute kein Computerspiel mehr angerührt. Aber nicht, weil ich es nicht darf, ich habe keinen Bock mehr. Und stell dir vor, ich kann mich sogar an jemanden freuen, der spielt, kann nebenan stehen und sagen, wow, ist das eine tolle Grafik, wow, geil, das ist ja super. Warum soll der nicht spielen dürfen? Er muss ja nicht ein Problem haben wie ich, wo ich den Ausschaltknopf nicht gefunden habe. Es gibt so viele freie Christen, die sagen, was, du wagst es noch zu spielen? Der Christ macht sowas nicht. So dieses Biestige, das ist keine Freiheit. Wenn ich mich am anderen ärgere, der tun kann, was ich nicht mehr tun darf, und ich täte es ja gerne auch noch machen, aber sonst kriege ich auf die Mütze vom Vater, also muss ich gehorchen. Und so laufen die meisten Christen rum. Und kein Wunder, dass die Welt sagt, okay, sorry, kein Bedarf. Mir geht es schon schlecht genug. Nochmal, darum rief Jesus ein Kind zu sich und er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, umkehrt und werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht in das Himmelreich. Nur wer sich selbst erniedrigt wie dieses Kind. Und sich selbst erniedrigen bedeutet Gott, ich bin Gold und ich bin Asche. Ich habe noch die und die und die Probleme und das und ich komme damit alleine nicht klar. Aber ich vertraue dir, ich glaube, dass du mich trotzdem angenommen hast, dass du mich trotzdem liebst. Und ich vertraue dir, dass du mir hilfst, dass du mir beistehst. Ich komme zu dir. Ich sehe das an meinen Enkeltöchtern. Wenn die was angestellt haben, da sind die nächsten 5 Minuten mit der Oberhaschen Gummibärchen für mich. Ne? Da tun die sich nicht selbst geißeln und peitschen und bleiben erstmal in Deckung. Da geht es gleich weiter. Und das ist das, was Gott möchte. Mit diesem Satz lädt Jesus uns ein, unser nacktes Ich ohne Maske, ohne Scham vor ihm zu stehen und zu leben. Wie Kinder, die sich ihrer Begrenztheit eben nicht schämen, weil sie der elterlichen Liebe vertrauen. Und es geht leider nur so lange, bis wir sie manchmal selber auch trainiert haben, Masken zu tragen. Was uns als Christen schamhaft hinter Masken verstecken lässt, ist ein oft völlig falsches Gottesbild, das wir seit Adam in uns tragen und das nur durch die Erfahrung unkonditioneller, vergebender Liebe zerbrochen werden kann. Und dazu gehört die paradoxe Erfahrung des Hinfallens, Versagens und des Aufstehens. Wisst ihr, dass Gnade ein Paradox ist? Absolutes Paradox ist, darum verstehen wir sie so schwer. Ich lese es vor, hab's nicht. In Lukas 7, 47 sagt Jesus was Interessantes. Da kommt diese Prostituierte oder diese etwas moralisch fragwürdige Frau in das Haus der Pharisäer und wäscht ihm die Füße, salbt ihm die Füße mit Öl. Und dann sagt Jesus was ganz Krasses. Er sagt, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Und jetzt kommt dieser Satz, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und das Paradox ist eigentlich, dass du viel lieben kannst, nur wenn du viel gesündigt hast. Es ist ein Paradox. Ja, heute muss ich dann viel sündigen, um viel Liebe zu erfahren? Interessanterweise ja. Ich kenne so viele, die sagen, ah, also das und das habe ich noch nie gemacht. Na, und das auch nicht. Und da schwingt so diese Selbstgerechtigkeit mit. So schlimm bin ich ja nicht wie der. Ne? Aber wenn du dich mal durch die Augen Gottes sehen würdest, das, was wir als kleine Sünden ansehen, sind für ihn genauso schlimme Sünden. Jesus hat das immer wieder gemacht, klar gemacht, sagt er, Sünde fängt hier oben an. Wir alle ermangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Und oft sind es die Leute, die am meisten gesündigt haben und Vergebung erfahren haben, sind die, die am zerbrochensten sind, die am barmherzigsten sind anderen gegenüber. Und die, denen scheinbar wenig vergeben worden ist, die rechnen immer auf. Und das ist das Paradox oft. Und darum muss Gott dich manchmal richtig fett in die Scheiße fallen lassen, damit du mit dem ganzen Sein verstehst, was Gnade und Vergebung ist. Ich habe in der Seelsorge immer wieder mit Menschen zu tun, die ihr Leben scheinbar so toll im Griff hatten. Und dann batschen sie richtig abgrundtief rein in die Soße und sind verzweifelt bis aufs Äußerste. Und dann kann ich immer sagen, hey, es ist so gut, wo du gerade bist. Jetzt geht das Leben erst richtig los. Und dann kann man sie rausheben aus dem Sumpf. Und dann begreifen sie langsam und geben hinterher selber zu, jetzt habe ich erst verstanden, was Gnade wirklich ist. Und es fällt mir so schwer, sie anzunehmen. Weil ich dachte immer, Gnade ist nur für die kleinen Sünden da. Sag ich, ja, willkommen im Club. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Bekämpf dich und deine Schatten werden bleiben. Lieb dich auch mit deiner Schattenseite, weil Gott dich liebt. Und halt dich Gott hin und bitte ihn, dich frei zu machen, dann wird er dich frei machen. Wen der Sohn frei macht, der wird wirklich frei. Heiligung selber in die Hand zu nehmen, macht uns zum älteren Bruder, der hartherzig, unbarmherzig ist. Und uns selbst zu verdammen und uns selbst zu entwerten, wo wir versagen, wird uns auf Dauer nicht ändern, sondern immer bitterer und härter machen. Wenn wir uns aber mit unreligiösen Augen, wie Gott uns ansieht, sehen, werden wir ermutigt sein, aufzustehen, den Staub abzuschütteln, die Krone gerade zurück in Vergebung zu holen und weiterzugehen. Ich möchte abschließen, da ist ein Gott, der sich dein und meiner nicht schämt, so wie du bist, der dich annimmt, so wie du bist, mit deinen Grenzen, Nöten, Bindungen. Das ist ein himmlischer Vater, der dich bedingungslos liebt, wenn du vor ihm stehst und sagst, Gott, hier bin ich mit meinen Gold- und Schattenseiten. Ich möchte mich nicht mehr verstecken hinter religiösen Masken Und ich möchte mich auch nicht mehr selbst entwerten mit Selbsthass und Selbstablehnung. Nochmal, was uns so zu schaffen macht, ist, dass wir oft von klein auf an ein falsches Gottesbild in uns rein gedrückt bekommen haben. Ein Gott, der sagt, ich gebe dir das und du gibst mir das. Du tust deinen Teil, ich tue meinen Teil. Ein Gott, der seit der frühesten Christenheit auch oft negativ projiziert wurde, wo es ums Tun, ums Machen geht. Gnade kontra Gesetz, das war der Kampf, den Paulus mit Jakobus zu kämpfen hatte. Die erste Christenheit war keineswegs so toll, wie wir es immer gerne hinstellen. Da gibt es dieses lächerliche Lied, die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Lest mal die erste Christenheit. Von Anfang an gab es schon Streit, Zank und Spaltung. Und das ist natürlich, das sind wir Menschen. Ja. Wir werden immer damit kämpfen, immer. Wahres Schattenboxen, wahre Heiligung ist der Umgang mit unseren Schatten, heißt nicht ihn zu bekämpfen, sondern ihn zunächst mal anzunehmen und mit diesem Schatten vor Gott hinzutreten, zu sagen, Papa, das ist es. Es beschämt mich zutiefst. Es tut mir leid, dass das immer noch in mir lebt. Aber ich möchte es so gerne loshaben. Hilf mir dabei, ich schaffe es nicht. Ich kann es unterdrücken eine Zeit lang. Ich kann es mit Willenskraft unterdrücken. Aber das wird mich nur noch biestiger und noch bitterer machen. Ich möchte frei sein. Ich möchte wirklich frei sein. Das ist das, was ich Jesus immer wieder vorhält. Wen du frei machst, der ist wirklich frei. Wirkliche Freiheit ist, ich bin frei. Und ich bin nicht biestig und nicht verkrampft und nicht verärgert. Wer sich selbst frei macht, ist nicht wirklich frei. Disziplin und Willensstärke sind nicht Gottes endgültige Freiheit, sondern führen in Stolz, Härte und Selbstgerechtigkeit. Ja, Bruder, verführt uns das nicht zur Leichtfertigkeit und Laxheit? Das ist die große Angst aller Religiösen zu allen Zeiten. Das große K.O.-Argument gegen radikale Gnade. Ich möchte noch einen letzten Bibelvers zeigen. Wenn du meinst, dass du mit Gnade spielen kannst, dann lies mal Jeremia 2,17. Hast du dir solches nicht selbst bewirkt, dadurch, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast zur Zeit, als er dich auf den Weg führte? Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit und züchtigst, also erziehst dich selbst mit deinem Abfall und wirst erfahren und einsehen, wie böse und bitter es ist, dem Herrn, deinem Gott, nicht zu vertrauen. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Versuch mal, Gnade zu missbrauchen, da muss Gott gar nichts machen, gar nichts. Das besorgst du selber, effektiv selber. Weil die Folge von Fehlverhalten fällt auf dich zurück. Muss Gott gar nichts machen. Gar nichts machen. Er kann warten, bis du zerbrochen bist. Das ist auch noch ein schöner Satz. Strafe. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selbst bezahlen möchte. Warst du schon mal in dem Moment, wo du Scheiße gebaut hast und du hast jetzt Bestrafung erwartet und man vergibt dir, man segnet dich sogar? Oder wo du etwas kriegst, was du gar nicht verdient hast? Oh, da fühlt man sich so richtig bescheiden. Man möchte gern was zurückgeben. Oh, das kann ich jetzt nicht machen. Ne? Das ist das, was Gott mit Israel getan hat in Hesekiel 16. Sagt Gott, du wirst schamrot anlaufen, wenn ich dir alle deine Schuld vergebe, die du auf dich geladen hast. Schamrot anlaufen. Das ist die Strafe. Schließen wir ab mit einem Zitat auch von Richard Rohr. Bevor wir nicht eingestehen, dass wir machtlos sind, werden wir die wahre Macht des Vaters nicht erkennen, akzeptieren oder auch nur suchen. Hör auf, es selbst zu versuchen. Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität deiner Probleme anzurennen. Lerne das Geheimnis der Hingabe und des Vertrauens. Dann wird es geschehen. An dir, durch dich, mit dir, in dir und sehr oft trotz dir. Was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Wisst ihr, deshalb ist eine gesunde Gemeinde ein Ort, sollte ein Ort sein, prozesshaft genesender Sünder, die immer weniger voreinander zu verbergen haben, weil sie ihre eigenen Abgründe geschaut haben, die sich erbarmen können mit den Grenzen anderer und den eigenen Grenzen. Und dann wird die Gemeinde ein Ort werden, an dem Leute von ganz alleine hinkommen und nicht krampfhaft hineingezogen werden. Vater, ich bete, dass du auch dieses Haus transformierst, Vater, dass diese Gemeinde ein Ort wird, wo wir keine Masken mehr tragen müssen, wo wir die sein dürfen, die wir wirklich sind, wo wir einander in Güte und Freundlichkeit und Langmütigkeit tragen, auch in unseren Schwächen, wo wir das ausstrahlen, auch im Alltag, Vater, wo Menschen, die ahnen, dass wir Christen sind, aber auch diese Güte und das Erbarmen des Herrn in uns sehen, wo Menschen angezogen werden, wie von dir, Jesus, wo es in Lukas 15 heißt, es nahten sich ihm aber allerlei Sünder, Zöllner und Menschen mit zweifelhaftem Ruf, um ihn zu hören. Vater, wir wollen an diesen Ort gelangen, wo Menschen diesen Raum aufsuchen und betreten, weil sie spüren, dass hier Gnade ist, weil sie spüren, dass hier wirklich Hilfe ist und nicht ein frommes, heiliges, von oben herabgetue. Vater, dass dies ein Ort der Heilung wird, der Wiederherstellung, weil deine Liebe fließt, dein Erbarmen fließt, weil gebrochene Menschen hier sind, aber keine Opfer, sondern Menschen, die aufrecht laufen, die verstanden haben, was Gnade ist, die den Gott der Gnade kennen und kennengelernt haben und aus deren Lebensmittel diese Gnade in die Welt und zu anderen Menschen fließt, Vater. Segne dieses Haus. Sei herrlich hier. Lass es ein Ort werden, Vater, der Menschen heilt durch seine schiere Präsenz. Gib uns Geduld miteinander, Vater, dahin zu kommen. Geduld und Weisheit. Danke, dass du so mit uns lebst, Vater. Danke, dass du 70 Mal Gnade hast mit uns. Dass du uns wirklich transformierst. Zu Menschen, die aus freien Stücken dir nachfolgen, die gehorchen, weil sie es aus Liebe machen möchten, nicht aus Zwang, aus Angst, aus Furcht, mit verbissener Verbiestertheit. Segne dein Wort jetzt.